Gorsten Maas, das neue Sommerlied von La Brass Banda. 8 Musiker aus dem Chiemgau, Blechblasinstrumente über Salsa-Rhythmus oder auch mal Polka, Punk oder Techno. Das ist das Programm seit vielen Jahren, Bayern mit der ganzen Welt zu verbinden, Heimat mit Moderne. Volksmusik, Blasmusik, diese Klischees interessieren die Band nicht. Eins ist aber gewiss, alle beherrschen ihre Instrumente perfekt und jetzt, wo der Sommer da ist, laden La Brass Banda bei ihren Konzerten zum Spaß haben ein. Ich begrüße Stefan Dettel, den Gründer, Sänger und Trompeter der Band. Hallo, Herr Dettel.
Servus, hallo.
Seit 17 Jahren machen Sie mit La Brass Banda Musik fürs Volk und sind mit dieser und nur mit dieser Definition von Volksmusik einverstanden. Was sind denn die wichtigsten Elemente Ihrer Musik fürs Volk?
Ach, das Wichtigste ist, dass wir Live-Musiker sind. Wir versuchen wirklich alles rauszuholen, was in den Trompetenposaunen drin ist. Und wenn das Publikum da mit uns tanzt und singt, dann haben wir eigentlich unsere Definition erreicht. Und ob das Volksmusik ist, ob das Punk ist, ob das Polka ist, Unterhaltungsmusik oder doch Hochkultur, dann passiert irgendwas Magisches. Und das ist dann einfach nur noch Musik und miteinander. Und das ist das Schöne eigentlich, glaube ich, dass man Definitionen verschwinden und es ist einfach nur Musik und einfach nur schöne Zeit.
Zur bayerischen Volksmusik, wenn man es ganz genau nehmen würde, traditionell also, dann würde da der Lackschuh dazugehören, der feste Schuh. Sie hingegen stehen immer, glaube ich, barfuß auf der Bühne. Ja. Nehmen Sie sich einfach aus dem, was es so gibt, immer das, was Ihnen gefällt und machen was Neues draus?
Also wir machen es immer so, was möglich ist. Also die allererste Tour, die wir gemacht haben, das ist jetzt mittlerweile auch schon 17 Jahre her. Ich wollte in Bayern und in Deutschland keiner veranstalten, weil sie gesagt haben, so bayerische Musik und dann Lederhosen und das ist zu plump, das machen sie nicht. Und dann haben wir die ersten Konzerte wirklich in England und in Kroatien und in Bosnien gemacht. Und wir haben dann einen kleinen Passat gehabt und sind damit rumtourt. Und das Einzige, was da Platz gehabt hat, war die Lederhosen, die Instrumente. Und da war kein Platz für Schuhwerk oder so. Das war eine Sommertour. Und dann hat es so entstanden, dass man einfach so, wenn man zu fünft in den Bus reist für 2-3 Wochen, und da haben wir irgendwelche Schuhe dabei, die nach einem Auftritt irgendwie dann zum Stinken anfangen. Das funktioniert nicht. Insofern müssen wir das barfuß machen. Und wenn man barfuß reist, ist man lustigerweise auch viel hygienischer. Also man wascht sich die Füße immer nach einem Auftritt und ist viel frischer. Und dann hat sich das irgendwie so durchgezogen.
Das hat
dann,
hygienische Gründe, dass Sie barfuß auf der Bühne stehen. Toll.
Könnte man so sagen. Lustigerweise, wir machen ja eigentlich Sport auf der Bühne und wir schwitzen gern und es macht auch Spaß. Deswegen ist barfuß perfekt.
Wir haben den neuen Titel gehört. Das ist die erste Single Ihrer Platte, die im Herbst erscheinen soll, Gorsten Maas. Jetzt wüsste ich doch gern, was eine Gorsten Maas ist.
Ja, Gorsten Maas ist bei uns ein Getränk. Das kann man fast nicht alleine oder zu zweit trinken, sondern es müssen immer mehr Personen dabei sein. Das kommt so aus den 70er Jahren, glaube ich, wo man so ein leichtes Bier gern getrunken hat. Und dann haben die Brauereien aber aufgehört, das leichtere Bier zu brauen und haben dann, die Bevölkerung hat sich dann selber einfach mit Cola und mit Bier so ein leichtes Bier zusammengemischt. Und es ist dann irgendwann so ein Kultgetränk geworden. Und mittlerweile ist es bei uns, bei den Fußballvereinen, bei den ganzen Jugendgruppen, ist es so ein Verbündniselement, aber halt nicht zum Saufen, sondern zum beim Sammensein quasi. Und das hat uns so inspiriert, so ein Lied über die Gemeinschaft zu machen.
Man hätte ja auch denken können, das ist ein Liter Ziegenmilch. Habe ich mir überlegt.
Ja, das stimmt. Ganz weit weg ist es ja nicht.
Sie besingen in dem Lied die Freundschaft, das Zusammenkommen. Aber jetzt komme ich nochmal auf das Thema Bier. Weil auf Ihrer Homepage habe ich gefunden, dass Sie Werbung machen für Weißbier. Es gibt sogar eine eigene Sorte, das Love Beer. Das ist eine musikalisch spritzige Komposition von La Brass Banda und Bayerns ältester Weißbierbrauerei. Geht gute Laune nur mit Bier, mit Alkohol?
Nein, es geht sicher ohne. Aber wenn man Bier trinkt, soll man darauf achten, dass er gute Qualität hat. Und da haben wir total stolz und total froh, dass wir da wirklich einen Partner gefunden haben, die mit uns zusammen selber sogar Bier kreiert haben. Und das macht schon Spaß. Also die ganzen Braumeister, die ganzen Angestellten da so Mühe geben. Das ist eine Flaschengärung, also Weißbier in der Flasche, das dann richtig gegärt wird, so Braukunst. Mhm. Deswegen Spaß geht auch ohne Bier, absolut. Aber wenn man Bier trinkt, dann bitte qualitativ was Hochwertiges.
Die Bewahrung des Bayerischen scheint Ihnen persönlich ein Herzensanliegen zu sein, Herr Dettel. Außerdem lieben Sie Kühe und Sie geben Mu heraus. Das ist ein Magazin für bayerisches Wesen und Unwesen mit einer Auflage von 15.000. Ist das mehr als eine Liebhaberei?
Bayern hat natürlich so einen wahnsinnig krassen Bezug zu der Elterntradition. Also ich sage jetzt mal die ganzen Trachtenvereine. Und Bayern, finde ich persönlich, ruht sich da ein bisschen außer auf die ganzen eingefahrenen Traditionen. Und Bayern hat aber total eine schöne Gegenwartskultur. Also was gerade passiert, viele Leute machen schöne Sachen, halten da zusammen, kreieren tolle Sachen. Und das ist mir schon ein Anliegen. Wenn ich da ein kleines bisschen was dazu beisteuern kann, dann möchte ich Bayern gerne auch von einer anderen Seite sagen, als von der normalen, stereotypischen, die wir sonst immer so mitbringen.
Was wären Stereotype?
Ich war neulich mal auf so einer Tagung vom Tourismusverband und es ist so schade, man macht halt immer das Gleiche. So. Blauer Himmel, Königssee, Dirndlgewand, zwei Kinder spielen irgendwie Karten, auch in Dirndlgewand und in Lederhosen. Und es ist halt schade, Bayern ist halt so viel mehr und so viel spannender. Und wenn auch die Kultur in Bayern als hier ein bisschen fordern möchte und überleben möchte, dann muss man das ja, glaube ich, wirklich auch fordern und fördern und da muss man auch wirklich dann auch am Ball bleiben. Nicht zu einfach denken, sondern das, glaube ich, ein bisschen spannender und interessanter darstellen.
Weil sich Ihre Qualitäten als Kulturvermittler ja herumgesprochen haben, waren Sie mit Lavras Banda fürs Goethe-Institut in der ganzen Welt unterwegs. Spüren Sie denn da so eine gewisse Verantwortung? Immerhin, Sie repräsentieren ja dann das Bayerische oder sogar auch dann das Deutsche.
Wir waren jetzt auch in Kasachstan, haben da ein Konzert geben dürfen. Und man kommt dann total demütig wieder nach Hause und sagt so, wow, man kann doch so viel lernen von den verschiedenen Kulturen, von den verschiedenen Menschen, von den Ländern. Natürlich funktioniert da auch manche Sachen überhaupt nicht, aber so Menschlichkeit, Zusammenhalt, mit dem Nachbarn reden und nicht immer da vorbeigehen. Und das ist ganz spannend. Also wir kommen eigentlich von den Reisen zurück und lernen selber ganz viel. Und wenn man so ein kleines bisschen wieder in die Lieder reinbringen können und in die Konzerte, dann ist das natürlich eine gute Geschichte. Und dann sind wir gern Botschafter.
Seit 17 Jahren ist Lavras Banda eine reine Männer-Kombo. Zunächst waren es 5, jetzt sind es 8 Musiker. Wo sind die Frauen?
Auch immer wieder dabei. Also wir haben auch ganz viele Gastmusikerinnen bei uns am Start. Zur Festumsetzung, das hat sich so aus dem Studium aus ergeben, sind das jetzt nur Männer, wenn man das so sagen möchte. Aber wir sind da total offen. Das schließen wir überhaupt nicht aus, sondern wir freuen uns immer, wenn coole Musikerinnen dabei sind.
Die Anfänge von Lavras Banda liegen in New York, habe ich gelesen. Dort haben Sie vor wahrscheinlich mehr als 17 Jahren Brassbands gehört, die ganz anders geklungen haben als die Blasmusikkapellen in Ihrer Heimat, Bayern. Ich habe mir überlegt, Sie hätten ja damals auch sagen können, ja, gehe ich in eine Big Band oder so. Sie haben sich aber überlegt, dass Sie der bayerischen Blasmusik neues Leben einhauchen wollen und haben dann eben Lavras Banda gegründet. Wie kam es zu diesem Weg, zu dieser Entscheidung?
Ja, das sind oft auch gar nicht so bewusste Entscheidungen. Meistens hat man dann, wenn man Musikstudium fertig ist, so ein bisschen Talent für irgendwas. Manche können super wirtschaftlich umgehen und sind dann oft Gründer oder Organisatoren von Bands. Manche haben ein Talent, wie Sie eben gerade richtig gesagt haben, für Big Band, können total hochspulen oder haben so ein Talent für Jazz und sind da im Ensemble tätig. So, ich habe wahnsinnig Leidenschaft gehabt, immer auf der Bühne zu stehen und mit dem Publikum zu interagieren. Und das habe ich in New York wirklich gesehen. Das waren dann die ersten Brassbands, die ich gesehen habe, die wirklich in so Studentenclubs gespielt haben. Und wo dann die Mädels so in die Tanktops und haben wirklich krasse Party gefeiert und die oben mit den Trompeten noch mehr reinblasen. Und wenn man dachte, ich möchte einen Club, ich möchte da hin, wo ich tanzen kann, wo ich Spaß haben kann, das ergibt sich dann so, wo man das Talent hat und wo man dann auch funktioniert und wo dann auch wirklich das Publikum sagt, hey, das ist stimmig, das nehme ich dem auch ab so. Das ist genau das Ding, wo er hingehört.
Was macht diese Musikrichtung für das jüngere Publikum so interessant? Denn diesen Trend Bläsermusik mit Elementen von Jazz oder Funk, Ska und auch den traditionellen volkstümlichen Elementen zu verbinden, den gibt es ja in verschiedensten Regionen auf der ganzen Welt. Techno wird mittlerweile auch erfolgreich von Bläserensembles gespielt.
Ja, die Bläser haben da einen Vorteil. Die Bläser sind jetzt sehr direkt. Du spürst sofort so Schwingung, Luft wird in Schwingung verbracht und du bist sofort voller Energie. Und wenn man das ein bisschen nach vorn transportieren kann, in einem Konzertsaal, dann macht das natürlich wahnsinnig viel Spaß. So, E-Gitarre muss dann immer, glaube ich, mit Strom arbeiten und mit einem Verstärker und es ist dann von Haus aus schon ein bisschen indirekter. Und Bläser können das ganz direkt umsetzen. Und was dazu kommt, nur ein Blechblasinstrument kostet jetzt sehr viel Geld. Das heißt, das kann jeder, erst einmal, ähnlich wie beim Fußballspielen, kann jeder sofort ziemlich schnell anfangen und mit wenig Kosten da was machen. Und dann hat man natürlich super viel spannende, interessante Musikerinnen und Musiker und dann wird man inspiriert.
Und Saxophone sind ein No-Go, sie sind eine Brassband, also es gibt nur Blech, aber kein Saxophon.
Ein Saxophon, wir haben auch schon mit einem super guten Saxophonisten zusammen gespielt, aber wir sind jetzt so beschränkt auf Trompete, Posaune, Tuba. Das sind so unsere Instrumente und die nutzen wir im Studio total gern und ich mag gern so das Hornlastige, wenn es so Hörner sind und Saxophon ist dann doch ein bisschen anderer Klang. Der passt zu uns jetzt nicht, aber wir schließen das nicht aus. Also wenn der Saxophonist auf die Bühne kommt, immer gern.
Vor 3 Jahren, mitten in der Corona-Pandemie, haben Sie die CD Yoga-Symphonie Nummer 1 veröffentlicht, die erste Platte weltweit, sagen Sie, auf der ruhige Brassmusik für Yoga-Praktizierende gespielt wird. War das mehr als eine Beschäftigungstherapie für Sie in einer traurigen Zeit ohne Live-Musik?
Ja, das war definitiv mehr. Es war die einzige Möglichkeit, überhaupt Live-Musik zu machen. Also wir haben dann so nachgeschaut und haben mit dem Gesundheitsministerium zusammen auch irgendwelche Lösungen erarbeitet, wie können wir trotzdem Musik machen. Und dann war die einzige Möglichkeit, Hintergrundmusik machen während einer Sportveranstaltung, wo die Sportler 1,50 Meter auseinander sind. Also der so Yoga ist zum Beispiel so, da kann man Hintergrundmusik machen. Und haben mit früh Yoga-Lehrerinnen und Lehrer gesprochen und Übungen mitgemacht und Stunden mitgemacht und haben dann gemerkt, was ein sehr spannendes, interessantes Feld das ist. Gar nicht so esoterisch, sondern auch ganz früh körperbetont und es geht ganz früh um das Miteinander wieder und Akzeptanz. Und dann hat uns interessiert, weil das eigentlich ziemlich das Gleiche ist, was wir auch immer so auf die Konzerte brauchen. Und dann war es auf einmal ein wahnsinnig schönes Erlebnis. Das war nicht so energetisch wie sonst, aber es war krass emotional uns. Ja, das wäre dann keiner von uns vergessen. Das war ein unfassbar schönes Erlebnis. Ja.
Ich glaube, der Atem oder dass auf das Atmen so viel Wert gelegt wird, das verbindet Blasmusiker auch mit Yoga-Praktizierenden.
Auf alle Fälle. Atmen ist ja so die Grundsäule des Lebens. Das ist für uns ganz, ganz wichtig, weil sonst kommt kein Ton raus. Und im Yoga ist sehr, sehr wichtig. Insofern haben wir noch gleich gemeinsam einen Nenner gehabt und ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben seitdem auch wirklich schon mehrere Yoga-Sessions gespielt und machen das total gerne immer noch weiter jetzt.
Das neue Album von La Brass Banda kommt im Herbst. Wird das dann wieder ein bisschen lauter, ein bisschen schneller? Können Sie uns was darüber verraten?
Wir machen ein Album, das heißt Polka Party und versuchen da sämtliche Polka-Rhythmen und was Polka in der ganzen Welt bedeutet. Und ja, die Machung hat jetzt schon sehr viel Spaß gemacht und wir sind sehr, sehr gespannt, was da rauskommt.
Spielen Sie Stücke daraus schon auf den Konzerten im Sommer?
Genau, immer wieder mal. Also wir dann so ganz langsam die Stücke, wie auch die Single-Auskopplungen sind, mit reinfließen lassen. Und man kann auf die Konzerte schon einige Polka-Elemente hören, die dann auf den Platten sind.
Unsere Gesprächspartner in SWR Kultur am Samstagnachmittag dürfen sich auch immer einen Musiktitel von uns wünschen. Sie möchten Egyptian Reggae von Jonathan Richman and the Modern Lovers, erschien 1977, ägyptischer Reggae. Was verbinden Sie mit dem Stück?
Das Stück ist ultra einfach und jeder kennt eigentlich die Melodie. Und der Interpret ist total spannend. Das ist ein alter Punk, hat super schöne Überzeugungen, ist ein fantastischer Musiker. Und trotzdem, da er so ein gebildeter, cleverer, super Typ ist, schreibt er ganz einfache Melodien. Und das finde ich also super Ansporn und ein großes Vorbild von mir.
Können Sie es kurz ansingen? Ich kenne es nämlich auch. Ja. Und das Stück spielen wir gleich für Sie. Zunächst aber ganz herzlichen Dank und alles Gute für die Tournee. Stefan Dettel, Frontmann bei La Brass Banda, im Gespräch in SWR Kultur.
Vielen Dank.
Die nächsten Auftritte der Band im Südwesten sind morgen in Rheinfelden, am 12. Juli in Nierstein und am 19. Juli in Heidelberg. Aber es gibt noch viel, viel mehr Termine. Alle stehen auf der Homepage von La Brass Banda und jetzt Egyptian Reggae.